Von Lachmöwen, Murmeltieren, Bambinis, Brummkreiseln und kleinen Füßen. In der Flohkiste, der Kreuzkirche oder auf der Pirateninsel. Im Lumigarten, der Bar-Uhle oder bei Captain Kaninchen. Egal ob in der Wagner-Bach- oder Mozartstraße, im Pinselsweg oder der Feuerwache. Wir haben bestimmt an die 30 Kitas im Stadtteil und das ist Grund genug, mal einen Blick darauf zu werfen. Der Baschcast.
Aus dem Stadtteil. Für den Stadtteil.
Und darüber hinaus. Selbstverständlich würde ich es nie wagen, dies ohne meinen fachkundigen Gäste zu tun. Mit dabei sind heute
Claudia Bayer,
Maria Ulfa,
Sümeyye Yemenli,
Seliha Mutlu.
Herzlich willkommen erstmal. Ich habe noch etwas nachzuholen. Ich habe ja das Wort Stadtteil schon benutzt und dafür gibt es gleich ein Euro. Ich habe nämlich immer noch Ronald Einfeld im Ohr. Früher war ja Barmbek, da gehörte Dulsberg dazu und Barmbek Nord, Barmbek Süd. Das wurde irgendwann ja mal aufgeteilt. Jetzt sind wir zwar alle noch Hamburg Nord, aber dadurch ist der Begriff Stadtteil ja eigentlich was Schönes. Und jetzt muss ich mich zügeln, weil ich auch noch eine Eurone vom letzten Mal nachzuzahlen habe. Und sonst rede ich mich hier noch um Kopf und Kragen. So, zum Einstieg. Ich würde gerne mal von euch erstmal hören, was ist denn der Unterschied zwischen Kita und Kindertagespflege?
Ich kann was zu der Kindertagespflege sagen. Also die Kindertagespflege ist ja ursprünglich aus Nachbarschaftshilfe entstanden. Also die klassische Tagesmutter zu Hause mit 5 Kindern. Und dann hat sich das im Laufe der Zeit verändert, dass man sich auch zusammenschließen konnte, also mehrere Tagesmütter sich beispielsweise Räume mieten könnten und bis zu 4 Personen sich zusammenschließen dürfen, die maximal 5, also insgesamt 20 Kinder zeitgleich betreuen dürfen, also pro Person 5 Kinder. Und Hamburg ist tatsächlich das einzige Bundesland, wo man sich zu 4 zusammenschließen darf und also so eine große Gruppe gründen darf.
Arbeitet ihr alle bei den Pfützenspringern?
Ja, genau. Richtig. Ja. Wir haben ja zusammen die 14 Springer gegründet, Claudia, ich und Seliha. Genau, der andere feine Unterschied zwischen Kita und Kindertagespflege ist ja, wir sind Selbstständige und unsere Verträge basieren ja darauf, dass es personengebunden ist. Also die Kinder sind auf unseren Namen angemeldet. Mhm. In der Kita werden die auf die Einrichtung angemeldet, bei uns sind die auf unseren Namen angemeldet. Wenn ich zum Beispiel ausfalle, dann bin ich auch dafür verantwortlich, dass ich eine Vertretung organisiere. Mhm. Und die Eltern werden dann jedes Mal so einen Zettel unterschreiben zum Beispiel, wenn ich eine Vertretung habe oder meine Kollegen meine Arbeit übernehmen, die auch jedes Mal zum Amt geht und das wird abgesegnet sozusagen. Dafür gibt es eine Bewilligung und wird auch extra bezahlt.
Mhm. Genau. In welcher Altersklasse bietet ihr eure Tagespflege an?
Zwischen 0 und 3.
Wie ist das hier in Hamburg? Ich hatte das gerade mitbekommen, dass in Thüringen, das war glaube ich im August, dass die Anmeldungen so stark zurückgegangen sind, dass darüber diskutiert wurde, ob das nicht ähnlich wie beim Schulsystem öffentlich finanziert wird und dass die Einrichtungen dann trotzdem bleiben können, auch egal wie viele Kinder letztendlich da sind, um die Strukturen aufrechtzuerhalten. Merkt ihr davon hier auch schon was oder kommt das aufgrund unseres großen Ballungsraums hier noch nicht vor?
Tatsächlich glaube ich, wir sind ja hier im Barmbek Süd, hier merken wir auch, dass unsere Wartelisten werden dünner. Ich wohne ja in Schleswig-Holstein, in Tankstedt genauer gesagt. Und ich habe da auch gehört, dass es im ländlichen Gebieten um Hamburg herum es anders aussieht, dass da schon eher mehr Kinder sind als Betreuungsplätze. Aber hier in Barmbek, wir merken auch den Geburtenrückgang, würde ich jetzt behaupten, dass wir weniger Neuzugänge haben.
Okay, weil ich hörte auch, dass hier eine Tagesmutter aufgehört hat, weil sie nicht mehr genügend Anmeldungen gehabt hat. Ne?
Richtig. Auch Kitas haben zugemacht tatsächlich, bei der Kirche direkt hier gegenüber zugemacht, aus Kindermangel.
Ja, eher so kleinere Kitas schließen und die größeren werden immer größer und haben eher mehr Möglichkeiten da.
Ich habe keine eigenen Kinder und habe mir sagen lassen, dass die Eingewöhnung ein Reizthema ist. Das, ich, ganz unvoreingenommen würde mich mal interessieren, hat sich da was verändert? Und gerade bei der Eingewöhnung und wenn die Kinder auch so klein sind, was ist euch da wichtig? Wie geht ihr damit um?
Tatsächlich, also uns ist aufgefallen, dass durch Corona sich das tatsächlich gedreht hat. Davor war das eigentlich ganz entspannt immer, so habe ich es zumindest in Erinnerung. Und mit Corona, dadurch, dass die Kinder ja nicht mehr so den Kontakt zu anderen Kindern hatten, als wir Gleichaltrigen hatten, hatten wir auch, also wir brauchten einfach länger und haben sogar das Amt informiert und auch erfahren, dass auch die Kitas die gleichen Probleme haben, dass die Eingewöhnung einfach länger dauert und haben auch versucht, die Anträge irgendwie zu verändern, also statt 4 Wochen Eingewöhnung auf 6 Wochen, genau, auf 6 Wochen zu verlängern. Ich weiß nicht, wie lange es gedauert hat. Erst haben sie gesagt, es ist eine tolle Idee, geht aber nicht. Und dann haben aber wohl immer mehr sich beschwert, dann haben sie doch irgendwann gesagt, ja, es geht doch, ich weiß aber nicht mehr den Zeitraum. Also das haben sie dann gemacht, aber es wurde jetzt wieder rückgängig gemacht. Also jetzt hat man wieder nur 4 Wochen Zeit für so eine Eingewöhnung und tatsächlich, es kommt immer auf die Eltern und das Kind drauf an. Man kann das gar nicht so pauschalisieren. Wir haben Eingewöhnungen, die laufen normal. Wir haben Eingewöhnungen, die laufen überdurchschnittlich lang. Wir haben Kinder, die brauchen, ja, ich würde sagen, ein halbes Jahr war das jetzt, ne? Ja.
Wir gestalten relativ individuell und bedürfnisorientiert Kind und Eltern. Also da brauchen einige Eltern mehr als das Kind. Da haben wir auch Verständnis und genau. Mhm.
Also ich bin jetzt seit 15 Jahren in der Kindertagespflege. Also ich würde von meinem Gefühl behaupten, tatsächlich, dass die Eltern, also im positiven Sinne, mehr auch auf die Bedürfnisse des Kindes achten als vor 15 Jahren. Mhm. Und dementsprechend dauert es länger. Also, dass die mehr auf das Kind eingehen, mehr drauf achten, mehr sich informieren zum Thema Eingewöhnung und wollen sozusagen alles richtig machen. Dadurch verlängert sich einiges. Mhm. Sieht in die Länge, sage ich mal, oder macht auch einige Dinge ein bisschen schwierig.
Wirkt sich das positiv auf den Lernstand aus? Habt ihr da, gibt es da Unterschiede oder nehmt ihr da eine Veränderung wahr? Gibt es da heute andere Herausforderungen als vielleicht vor 10, 15 Jahren?
Tatsächlich glaube ich, dass Medien auch eine Rolle spielen, dass Kinder jetzt oft das eher mit Geräuschen zum Beispiel. Das ist mehr neu. Das habe ich vor 15 Jahren nicht so erlebt gehabt, dass jetzt Kinder beispielsweise mit Geräuschen, so vom Staubsaugergeräusch abgespielt wird zum Einschlafen oder andere Geräusche tatsächlich. Also so kannte ich das nicht vor 25 Jahren. Das ist für mich schon ein Neuland. Aber wie sich das entwickelt, da kann ich jetzt nichts, also nicht so beobachtet, ob sich das positiv oder negativ.
Habt ihr noch andere Anekdoten? Gibt es da noch irgendwas? Das finde ich ja schon mal gut. Also früher gab es Hörspielkassetten, heute reicht ein Staubsauger.
Nee, das ist ein Geräusch, was auf dem Handy abgespielt wird.
Ja, genau.
Oder Föhngeräusch oder sowas. Ja. Da wird das Handy dann genommen und in die Babyschale links reingesteckt und dann ist das Geräusch und das Kind schläft. Das machen wir aber übrigens nicht. Also wir können auch selber singen oder haben unsere Musik an. Ne? Also wir haben schon eine Einschlafgeräusche. Ja. Oder im Wald, da summe ich zum Beispiel. Im Wald bin ich auch unterwegs mit den Kindern, immer mittwochs mit 5 Kindern im Wechsel. Und da mache ich auch nicht das Handy an. Da summe ich dann oder singe
mit und schaukel
in der Hängematte. Ja, genau. Manchmal sind die Flugzeuge lauter als die Vögel. Genau, oder bei Wind, wenn die Kastanien so runterfallen. Also ich mache das zum Beispiel gar nicht, weil ich summe dann einfach oder singe einfach, weil ich es einfach schöner finde. Und persönlicher.
Selbstverständlich.
Und persönlicher. Es ist ja persönlicher. Ne? Es beruhigt ja auch, die Stimme beruhigt ja auch, sehr vertraut. Auch die Kinder kennen mich ja. Also, das ist schon was anderes.
Ja, aber man merkt schon, dass die Kinder anders damit umgehen, weil wir haben da eine Musikbox stehen, dann haben wir auch ein Kind, der auch immer wieder sagt, hey Siri, Buslied irgendwie. Also, das merkt man, das kannten meine Kinder nicht, dass sie hey Siri sagen und dass Musik kommt. Also, wir haben da kein Alexa oder Siri oder sonst noch was, ein ganz normales Musikbox. Aber dass die 2-3-Jährigen das schon kennen, ist schon.
Da kommt ihr ja gerade auf einen ganz, glaube ich, relevanten Punkt. Denn in den letzten Wochen und Monaten ist das Thema Medienpädagogik ja immer größer geworden. Ein Beispiel wäre Schweden, die haben ja vor ein paar Jahren auch die Kitas mit Tablets ausgestattet, sind jetzt komplett zurückgerudert, weil sie gemerkt haben, dass das der Entwicklung der Kinder extremst schadet. Wie geht ihr generell mit digitalen Medien um? Ist das bei der Altersgruppe schon relevant? Du hattest ja gerade das Beispiel gebracht mit Siri. Das wäre ja etwas, wo Kinder offenkundig schon in Kontakt damit sind. Vielleicht mehr als gut ist.
Ja, also wenn das Kind das so will, dann macht man Musik an und dann, ja, da haben wir ja jetzt kein Siri, aber...
Was ich mal beobachtet habe, wenn wir jetzt zum Beispiel Musik über YouTube laufen lassen, dann laufen ja auch meistens so kleine Videos mit. Dann werden die Augen so groß. Ja, also genau. Ich hänge das dann immer irgendwo in die Ecke, dass sie das nicht sehen. Und wir legen das irgendwo auf eine Ablage, wo die Kinder das nicht sehen. Weil sobald die das vor Gesicht bekommen, dann gucken die und hängen natürlich so mit den Augen und gucken, was sich bewegt, aber hören gar nicht wirklich mehr die Musik. Und was ja auch Medien sind ja auch Handy, Foto und sowas alles. Ne? Genau. Wenn wir mal Fotos machen oder so, das machen wir ja auch über das Telefon. Da ist auch so ein Punkt mit den Bildern und so. Ne? Da lassen wir die auch mal ein Foto machen. Also beispielsweise im Wald. Ne? Wenn ich alleine bin mit denen, dann dürfen die auch mal ein Bild machen. Wenn wir zum Beispiel ein Klettergerüst aus Seilen gebaut haben, da weiß ich noch damals, hat Stefan dann immer die Fotos gemacht. Ne? Mhm. Das, aber was dann dabei rauskommt, ist eine andere Sache. Ne? Also ob wir dich dann wirklich getroffen haben, ist, also das können die natürlich noch gar nicht. Dafür sind sie zu klein. Ne? Aber ausprobieren tun wir das schon mal.
Im Anschluss daran passt ja das Thema Eltern. Wie nehmt ihr das wahr? Das klang vorhin schon mal an, dass es viele Eltern gibt, die alles richtig machen wollen. Aber ich möchte nicht den älteren Semestern unterstellen, dass sie nicht selbiges für ihre Sprösslinge gewollt hätten. Wie hat sich das Verhältnis zu den Eltern oder vielmehr das Verhältnis von Kindern und Eltern verändert?
Ich kann eine Beobachtung dazu schildern, und zwar, als wir mal so Plätze frei hatten und auf der Suche waren, wie wir Werbung machen können, ist uns aufgefallen, wir sind ja direkt auf dem Marktplatz, dass ja die Mütter oder Eltern über den Marktplatz mit ihrem Kinderwagen fahren und uns gar nicht sehen. Und warum sehen sie uns nicht? Weil sie aufs Handy gucken. Und da haben wir noch Scherze gemacht. Wir müssen eine App entwickeln, wenn die Eltern bei uns vorbeifahren, das im Handy aufploppt. Achtung, Kindergarten in ihrer Nähe. Achtung, Tagespflegestelle. Links Tagespflegestelle. Wirklich, wir haben darüber Witze gemacht, weil wir das ganz doll beobachtet haben. Und auch so, wenn man ja unterwegs ist, sieht man ja oft, dass die gar nicht das Kind mehr angucken, sondern Sprachnachrichten schicken oder aufs Handy gucken und den Wagen so schieben. Also das habe ich jetzt so beobachtet. Und das haben wir halt insbesondere beobachtet, als wir so ein bisschen überlegt haben, wie können wir denn Werbung machen, dass man uns findet. Weil wir haben auch erfahren beispielsweise, dass Leute, die hier lange sind und arbeiten, gar nicht wissen, dass es uns am Marktplatz gibt.
Mhm. Und da haben wir uns was ja eigentlich nicht zu übersehen ist.
Genau. Ja. Und dann haben wir gefragt, woran liegt das denn? Und dann haben wir die Menschen beobachtet, wie sind die denn, wenn die an uns vorbeilaufen? Wo gucken die denn hin? Auf ihr Handy. Da kam die Idee mit der App. Ja. Weiter sind wir aber noch nicht gekommen. Das habe ich so beobachtet. Also beziehungsweise habe ich dann meinen Kollegen so ein bisschen darauf aufmerksam gemacht. Schau mal, wo die sind mit den Gedanken oder mit den Augen.
Ja, es gibt ja auch das böse Wort Helikoptereltern, sage ich mal, für die, die ein großes Interesse daran haben, möglichst das Beste für ihre Sprösslinge zu haben, zu wollen und dafür dann natürlich auch sich einsetzen. Und ich weiß nicht, wie ihr das wahrnehmt. Für mich ist es immer so, jedes Kind ist Kind seiner Zeit. Und ich würde pauschal erstmal sagen, dass man eigentlich auch dem Kind jetzt Platz lassen sollte, zu butschern, auch mal aufs Knie zu fallen und eine ordentliche Hand Dreck zu fressen, sage ich mal so. Täuscht das oder kommt mir das nur so vor, dass dieser Protektionismus, also im positiven Sinne, ich will das gar nicht bewerten, dass das zugenommen hat oder ist das ein falscher Eindruck?
Ich denke schon, dass es sich zugenommen hat. Also ich muss das aber sagen, ich bin nicht in Deutschland aufgewachsen, sondern später hierher gezogen. Ich habe jetzt kein direktes Vergleich zu den Eltern heute und zu meiner Kindheit. Ich bin ja in Afghanistan aufgewachsen. Mhm. Aber zumindest, ich merke die Tendenzen von den letzten 25 Jahren, würde ich sagen, dass schon, es hat sich viel verändert tatsächlich. dass die Eltern eher achtsamer, noch achtsamer geworden sind als früher, dass die Kinder nicht mehr so frei spielen und gehen, also eher sensibler geworden für vielen Bereichen, sage ich einfach mal.
Mhm. Silene, genau. Wie siehst du das?
Ich kann das nur von meiner Kindheit erzählen, dass wir auch sehr frei waren. Also unsere Eltern haben uns vielleicht nur einmal so, sind zu uns gekommen und einmal geguckt, ob es uns gut geht. Und also wir waren viel freier. Wir durften viel machen, ausprobieren. Genau. Und jetzt, genau, die Eltern sind sehr auch hinter ihren Kindern sozusagen, beobachten viel. Mhm. Soll man ja auch, aber auch
ich hätte schon das Gefühl auch und würde das dann auch mit der Frage verknüpfen, nimmt man den Kindern denn dadurch nicht auch Erfahrungen, die vielleicht ganz wichtig sind, also was später denn zur Menschwerdung ja auch ganz wichtig ist, weil wenn man nur in einem so geschützten Raum aufwächst, fehlt einem bestimmt auch viel. Und ich weiß nicht, das war, glaube ich, irgendein Comedian, der hat sich darüber lustig gemacht, dass er einen Spielplatz gefunden hat, der komplett mit diesen, wie früher auf dem Sportplatz, dieser Kunstrasen und die Geräte, die Spielgeräte waren alle so abgepuffert, dass da ja auch nichts passieren kann. Und ich frage mich, ob man dann nach hinten raus dem Kind damit auch einen Gefallen tut.
Also zu uns kommen ja die Eltern, seitdem wir unser Konzept ein bisschen auf Naturpädagogik umgestellt haben, wo die Kinder auch dreckig werden dürfen. Also uns finden jetzt die richtigen Eltern. Wir haben irgendwann mal unser Konzept angepasst und unser Motto ist ja, ein Kind, was nicht schmutzig ist, hat nichts erlebt. Und dementsprechend, das wissen die Eltern vorher, die zu uns kommen und ihre Kinder in Betreuung geben. Und dementsprechend dürfen die Kinder bei uns auch das erleben, was wir selber in unserer Kindheit erlebt haben. Und das finde ich richtig schön und ich sehe ja, wie die Kinder, wie die Entwicklung ist im Wald. Also ne, wie sie sich da zurechtfinden, wie sie lernen, zu balancieren, sich auszugleichen. Ne? Also man kann das ganz doll beobachten. In der Stadt, sage ich immer, muss man ja maximal den Fuß beim Kannstein heben. Im Wald sind ja Wurzeln, Löcher, aufgewühlt von Wildschweinen. Da geht es bergauf, bergab, da ist es rutschig, da liegen Blätter, Stöcker, alles. Mhm. Kastanien, ne? Aktuell liegen da ganz viele Kastanien rum. Und da haben die natürlich die Möglichkeit, also mehr Möglichkeiten als in jetzt der Stadt. Und die Eltern, also wir finden jetzt die richtigen Kinder und die richtigen Eltern, also da, wo die Kinder das noch dürfen. Mhm. Und dementsprechend haben wir jetzt gar nicht so, also ich kann jetzt gar nicht sagen von uns, ob da jemand dabei ist, wo die das nicht so gut finden. Also.
Wobei ich möchte jetzt nicht, dass der Eindruck entsteht, dass ich das so anprangere, denn ich habe mich darüber mit einer Bekannten unterhalten und die sagte auch, dass sich der Zeitgeist da wirklich auch so geändert hat. Also nicht nur, dass das Verkehrsaufkommen wesentlich größer geworden ist, dass mehr Autos in der Stadt sind und so weiter und so fort. Das lässt sich auf verschiedene Bereiche übertragen, sondern dass es heute vielleicht auch anders wahrgenommen wird und man sich als Elternteil vielleicht rechtfertigen muss, wenn das Kind alleine unterwegs ist. Also früher gab es ja auch Schlüsselkinder, sage ich mal, die nach der Schule allein nach Hause gekommen sind. Oder ich weiß, meine Schule war in Wandsbek, mein Elternhaus steht in Rahlstedt. Musste ich auch mit 7 immer mit öffentlichen Verkehrsmitteln hin und her fahren. Also ich für mich fand jetzt auch nicht, dass es mir geschadet hätte. Aber vom Zeitgeist her ist, glaube ich, die Beurteilung solch einer vergleichbaren Situation heute eine andere.
Definitiv.
Ne? Ja. Also deswegen, das war jetzt nicht vorwurfsvoll gemeint, sondern mir geht es da vielleicht um eine Einordnung. Wie seht ihr das? Habt ihr ähnliche Erfahrungen gemacht?
Vielleicht sind da auch die Medien ein bisschen schuld. Man erfährt jetzt dadurch mehr. Ich habe ja selber Kinder, die 12 und 9 sind, die haben auch relativ spät angefangen, alleine zur Schule zu gehen. Man erfährt leider jetzt viel mehr als wie früher. Früher war das höchstens vielleicht in den Nachrichten, mal im Radio, aber man ist bewusster und macht sich deswegen vielleicht mehr Gedanken. Und bei den Kleinen, also dreckig, dass sie sich dreckig machen dürfen oder runterfallen vom Baumstamm, ich glaube, das ist eher so weniger das Problem. Gerade bei. Ach so. Ist ja ein wichtiger Bildungsprozess und das sind auch viele Eltern sich bewusst, dass die Kinder mit Matsch und so weiter also machen können.
Ja, zumal heute, ja auch durch das Handy, haben die Eltern ja einen ganz anderen Zugriff. Damals hieß es, sei zum Abendbrot wieder da. Und wenn es dann mal eine halbe Stunde länger gedauert hat oder eine Stunde, also dass den einen oder anderen Eltern da die Schweißperlen auf der Stirn standen. Kleine Anekdote, da wo jetzt die 14-Springer drin sind, ein Arbeitskollege von mir, der ist hier in der Wohldorfer Straße groß geworden und sein Vater hatte da den Friseurladen. Und der hat dann auch erzählt, dass er dann mit seinem Rennrad bis in die Stadt gebutschert ist und sowas und sicher dafür auch den einen oder anderen Einlauf bekommen hat. Aber das war eben auch eine Zeit, wo das Butschern auch, glaube ich, noch mehr dazu gehörte, als es vielleicht heute dann der Fall ist. Was mir auffällt, oder vielmehr darauf würde ich gerne noch mal eingehen. Du hast das gerade so rausgestellt, dass ihr, kann man sagen, ihr seid ein Naturkindergarten. Wäre das euer Konzept?
Dass ja, wir haben eigene Hochbeete im Garten. Also wir haben ein kleines Außengelände und da haben wir auch selber angebaut. Das haben wir auch gerade dieses Jahr mit den Eltern neu aufgefrischt. Also haben zwei neue Hochbeete bekommen, bisschen umgestaltet alles. Und da bauen wir auch schon seit Jahren selber an. Also Gurken, Tomaten, was haben wir noch? Bohnen,
Zucchini,
wenn es nicht gerade die Schnecken gefressen haben, so ein Schneckenproblem. Und wir können halt leider nur alles in Kübeln pflanzen, weil wir auf dem Dach einer Tiefgarage sind. Also wir können leider nicht mal eben Erde aufschütten. Wir haben halt alles in Kübeln. Aber dadurch, sage ich immer, lernt man, was wächst in Kübeln gut und was mag Kübel gar nicht so gerne.
Ja, und
Hopfen beispielsweise wächst im Kübel gar nicht gut.
Ja, das ist aber vielleicht auch noch nicht so wichtig, der Hopfen in dem Alter.
Aber es rankt schön und damit kann man tatsächlich, na, der Grund war tatsächlich wegen Hopfen, nicht wegen der Brauerei, sondern weil der rankt ja so schön und wir haben so ein Tipi uns selber gebaut, was wir bepflanzt haben. Mhm. Und Hopfen rankt unheimlich schnell. Und der Plan war eigentlich, das schön mit Hopfen zu ranken zu lassen, aber es hat leider nicht geklappt. Also Hopfen mag ein Kübel gar nicht. Pflanzt du es aus, wächst es wie die Hölle. Im Kübel meckert es vor sich hin. Also wir haben so die Erfahrung jetzt, was wächst gut im Kübel und was wächst nicht so gut im Kübel. Mhm. Hopfen mag keinen
und
Kübel.
Und ihr, da wer sich an die Klimai-Folge erinnert, ihr werdet ja auch dem Dreiecksgarten von der Kreuzkirche, werdet ihr auch Beete pflegen oder da auch mit den Zwergen dann viel Platz haben, richtige Beete dann da auch zu haben und so weiter.
Genau, also richtige Beete, wo man umgraben kann in den Boden rein.
Genau. Also wisst ihr noch andere pädagogische Ansätze, die vielleicht auch hier noch im Viertel da sind? Was sind so Schwerpunkte, die vielleicht auch andere Kitas haben?
Bilingual ist ganz beliebt. Mhm. So Bewegungskitas, die sind auch sehr beliebt.
Offene Gruppen.
Mhm.
Ja, das hätte ich euch auch gefragt, weil in der Marschner Straße ist ja Los Politos, das ist die Hühnchen, Spanisch und Deutsch ist der Kindergarten. Also wo du das gerade gesagt hast, das wird ja zum Beispiel auch zweisprachig angeboten. Wie steht ihr dazu? Kennt ihr noch andere Kindergärten? Ist das regelmäßig so, dass sowas in der Kita-Landschaft ist oder sind das noch die Ausnahmen?
Ja, ich kenne jetzt persönlich nicht so viele, aber man liest immer wieder mal in den Schildern bilingual und ja, wir sprechen ja auch selber, Selja und ich sprechen Türkisch, Maria Persisch und wenn wir mal türkische Kinder haben, sprechen wir auch, bis das Kind eingewöhnt ist, auch schon ein bisschen auf Türkisch. Also wir sind jetzt kein bilingualer Konzept. Genau, aber wir unterstützen natürlich Mehrsprachigkeit in dem Sinne und finden das auch gut.
Mhm. Ich hatte ja jetzt mehrfach gefragt, so, ob es vielleicht einen Unterschied zwischen früher und heute gibt in einigen Punkten. Aber mal ganz frei, wie sieht für euch der Kindergarten 2030, 2035 aus, wenn ihr mal überlegt, wie könnte sich das verändern oder was wäre schön, wenn es bestimmte Veränderungen geben würde?
Also verstehe ich die Frage richtig, was wir uns wünschen würden oder zum was Beispiel die Eltern sich wünschen würden jetzt.
Oder wie sich das entwickelt.
Oder wie sich das entwickelt, genau. Also wie könnte der Kindergarten, 3 Jahre sind jetzt ja nicht so viel, wie könnte der Kindergarten 2030 aussehen? Gerade vielleicht auch vor dem Hintergrund, dass immer mehr oder weniger Anmeldungen da sind. Schließt man sich zusammen? Gibt es vielleicht andere Konzepte? Vielleicht habt ihr da einfach ins Blaue heraus mal eine
also
Idee.
Also ich würde ja spontan sagen, die Entwicklung, die es jetzt gerade gibt, ist ganz schrecklich, weil die kleinen Kitas machen zu und die Gruppen werden größer, weil es gar keiner will. Statt den Betreuungsschlüssel mal zu ändern und weniger Kinder auf mehr Erzieher zu packen, machen gerade die kleinen Kitas tatsächlich alle zu. Und ich habe jetzt gerade gehört, dass sich das erst ab 80 Kinder anfängt zu lohnen. Mhm. Das heißt, die Gruppen werden größer. Also 150 Kinder, 120 Kinder ist normal im Kindergarten. Also in einer Einrichtung. Ne? Natürlich haben die mehrere Gruppen, aber insgesamt gibt es dann 150 oder ja, 120, 150 Kinder. Und das ist eine ganz üble Entwicklung. Ich hoffe, das ändert sich irgendwann. Und das ist, glaube ich, ein finanzielles Problem tatsächlich.
Na, also, okay.
Genau.
Also dazu, meinem Neffen ist das so, da ist ein Mann mit 54 Jahren, der jetzt Erzieher lernt. Also ich glaube, das ist auch schön für die Kinder, dass man vielleicht das auch ein bisschen durchmischt. Ich kann mir vorstellen, wenn sozusagen beide Energien in der Kita sind, dass das auch befruchtend ist oder nicht. Also das wäre ja auch was, wo ich mir vorstellen könnte, das wird in Zukunft eher mehr werden, dass vielleicht ihr auch mehr männliche Kollegen dann habt.
Ja, das auf jeden Fall. Ich glaube schon, dass da sich was, das Bild geändert hat, dass man auch mehr männliche Kollegen bekommt als früher. Vor 15 Jahren, wo ich die Fortbildung gemacht habe, waren weniger tatsächlich in der Gruppe. Es waren 19 Frauen und ein Mann dazwischen. Mhm. Ja, und ich glaube, jetzt gibt es auch in dem Bereich mehr, was natürlich für, also positiv ist. Mhm. Ja, also auf jeden Fall die Entwicklung, was ich auch so vermute oder zumindest, dass die Öffnungszeiten wahrscheinlich sich auch eher verlängern werden, weil die Nachfrage auch also von Elternseite und die großen Kitas werden das auch eher durch den Schichtarbeit wahrscheinlich, Schichtsystem, anbieten können als wir zum Beispiel, dass die von morgen 6 bis 18 Uhr abends aufhaben werden, was ich für die Kinder nicht so toll finde. Genau, das vermute ich auch. Mhm. Wo, oder was ich auch gehört hatte, dass es jetzt auch neu, weiß ich nicht, ob man es neu sagen würde, auf jeden Fall, dass einige Kitas mit Tablets arbeiten, die Erzieher, wo die dann halt so Kräuschen oder keine Ahnung, Häkchen dran machen, wann das Kind gegessen hat, wann die Windel gewechselt worden sind, so Dokumentationen.
Ja.
Und das wurden von einigen positiv angenommen, also weil man auch mehr Transparenz sich wünscht. Aber ich weiß es nicht, ob ich das als Transparenz sehe, wenn ich das, da finde ich diese Tür- und Angelgespräche immer noch schöner. Ja. Als wenn das einfach im Tablet abgehakt ist.
Genau, und sie meint, im Tablet abgehakt und dann den Eltern übermittelt.
Übermittelt,
das heißt, du bist auf der Arbeit und weißt, oh, jetzt haben sie gerade die Windel gewechselt. Oh, jetzt haben die gerade gegessen. Oh, jetzt schlafen die gerade.
Ja,
ich weiß nicht, ob das.
Und das so ist gerade aktuell eine Entwicklung.
Ja, ja, wir hatten, glaube ich, mal so einen Elternteil, die von so einem Kindergarten gehört haben und die sich aus diesem Grund für den Kindergarten entschieden haben. Das war der Grund.
Genau, ich habe von mehreren Kitas gehört, die das machen. Also einen Eltern kennen wir persönlich, die sich dafür entschieden haben, dahin gegangen sind. Aber ich habe das von einigen Kitas gehört, die das anbieten und die Eltern es auch gut annehmen.
Und ich hatte gedacht, wenn ich euch eine so offene Frage stelle, dass jetzt was Schönes, Positives kommt. Und in Zukunft werden wir alle Naturkindergärten haben.
Das wäre schön, aber die Realität ist eine andere.
Leider.
Und ach gut, jetzt Hamburg hat ja die Abstimmung gemacht. Vielleicht sind die Chancen jetzt besser. Aber ja, schön wäre es tatsächlich.
Okay.
Aber ich.
Und jetzt wissen wir alle, wann die Windel voll ist.
Genau.
Das ist ja eine tolle Entwicklung.
Ja.
Mir ist bewusst, dass wir das Thema nur streifen konnten und dass zu den angerissenen Punkten bestimmt kontroverse Auseinandersetzungen stattfinden könnten. Wenn euch das Thema weitergehend interessiert, lasst es uns gerne wissen. Ich danke euch auf jeden Fall ganz herzlich, dass ihr die Zeit gefunden habt, mit mir diese Folge aufzunehmen und mir mit eurer Expertise zur Seite gestanden habt. Es gibt bestimmt viele Erzieher, Lehrer, PflegerInnen, die Überstunden machen, alles in die Waagschale werfen und ihren Job mit Leib und Seele ausfüllen. Daher finde ich Wertschätzung nirgends so wichtig wie in den sozialen Berufen, da diese Menschen wahrscheinlich eher unbewusst noch einen prägenden Platz im Leben einnehmen. Diejenigen, die das mit Herzblut machen, sollte man aus meiner Sicht so unterstützen, dass dieses Feuer weiter brennen kann.
Dankeschön.
Ja. Danke.
Danke.
Wir bedanken uns für das Interesse der Zuhörenden und natürlich bei unseren Gästen, bei Claudia Bayer, Maria Ulfert, Sumeyye Yeminli und Celia Mutlu. Entschuldigt die Nebengeräusche, was immer da auch los gewesen ist. Ihr erreicht uns unter podcast@barmbek-süd.de. Feedback, Kritik, Themen, Anregungen, lasst gerne von euch hören. Wir freuen uns drauf. Ihr Gastgeber war Marek Stokic. Musik, Marek Stokic und Raphael Jürgens. Dies ist eine Gemeinschaftsproduktion des Baschkast-Teams. Bleibt uns gewogen und bis zur nächsten Folge.